Also diesen Männertag finde ich eine wunderbare Einrichtung. Den gab es schon, als ich noch hier war. Ich war nie auf den Gedanken gekommen. Heinz Quiring und Walter Fass, glaube ich, waren einige, die darauf kamen. Also ganz gescheite Leute und haben uns diesen Tag so eingefädelt und der bleibt und ist was Gutes. Und ich habe nicht lange überlegt, als die Einladung kam, dazu zu stoßen in diesem Jahr. Ich habe schnell Ja gesagt und bin gerne hier. Liebe Freunde, mit dieser Thematik sind wir mitten in unserem realen Alltag angekommen. Die meisten von uns leben mit Druck. Und darüber denken wir jetzt nach. Sinn des Männertags ist nicht, Fragen zu beantworten, die keinen interessieren. Selbst fromme Fragen nicht. Ich möchte euch heute nicht kratzen, wo ihr keinen Juckreiz verspürt, um ein englisches Sprichwort zu verdeutschen. Was wir wollen, ist Wegweisung für den Umgang mit aktuellem, spürbarem, steigendem Druck bieten. Woher kommt er? Das soll uns heute Morgen beschäftigen. Ist ihm beizukommen? Gibt's Abhilfe? Wohin mit dem steigenden Druck? Das kommt heute Mittag. Übrigens, wenn du dir vorgenommen hast, nur eins von diesen beiden Vorträgen zu besuchen, dann verlass schnell den Raum und komm heute Mittag. Da wird es vielleicht um Abhilfen gehen oder wie wir mit steigendem Druck umgehen. Nochmal, man kann selbst Bibelstudien treiben und Predigten halten, ohne das reale Leben spürbar zu berühren. Ein Freund von mir hörte auf, die Bibelstunde seiner Gemeinde zu besuchen, ja überhaupt zur Gemeinde zu gehen, weil bei dem dort Besprochenen sein Alltag kaum vorkam. Du glaubst es nicht, Doyle, sagte er mir mal. Die können eine ganze Stunde über einen einzelnen Satz reden, diskutieren. Gut, vielleicht waren seine Bedürfnisse als neuer Christ andere als die der gestandenen Brüder, aber immerhin, gutes Bibelstudium zielt aufs aktuelle Leben. Aber nun der Druck, steigender Druck. Wenn das, was beruflich von mir abverlangt wird, an die Substanz geht. Druck. Wenn das Arbeitsklima mich seelisch so mitnimmt, dass sich mein Magen verknotet, der Schweiß fließt, obwohl ich mich körperlich nicht anstrenge. Druck. Du sagst, manchmal empfinden ihn andere gar nicht mal so, aber ich spüre ihn trotzdem. Meine Frau, sagst du, meint, ich setze mich selber unter Druck, aber ich kann nicht anders. Ich habe mal nun diesen angeborenen perfektionistischen Drall. Und im Herzen denke ich, dass das was Gutes ist, die Dinge genau zu nehmen. Aber manchmal gehe ich dabei fast drauf. Druck, wenn beispielsweise unerwartet hohe Rechnungen anfallen, die Kinder drängeln, neue Fußballschuhe sollen hierher und Designer Jeans und PlayStation 4 und ein neuer Smartphone und weiß der Kuckuck was alles. Und dabei bleibt die erwartete Lohnerhöhung aus. Druck, wenn es zu Hause nicht flutscht. Ich vergesse nie ein Gespräch mit einem Bruder meiner Predigerzunft, der mir zu verstehen gab, dass wenn ich mich nach getaner Arbeit auf Zuhause und Verständnis und Wärme und Nähe und Entspannung freue, für ihn beim Betreten der eigenen Wohnung der eigentliche Druck erst anfängt. Druck durch Krankheit. Ich bete zurzeit für zwei krebskranke Brüder, beide jünger als ich, beide meine ehemaligen Schüler. Als ich anfing, diese Predigt vorzubereiten, waren es drei. Jetzt bete ich für die Witwe des Dritten. Druck, wegen Spannungen in der Gemeinde. Man muss sich einen Ruck geben, um sonntags überhaupt hinzugehen. Druck, wenn alles zusammen, Arbeit und Umstände und Beziehungen zu viel werden. Da werde ich an Peter Strauch erinnert, was in seiner Biografie Meine Zeit steht in deinen Händen über Druck schreibt. Als Leiter der Bundesjugendarbeit der Freien Evangelischen Gemeinden und Prediger und Evangelist musste der damals 37-Jährige im Januar 81, wie er schreibt, mit der Arbeit aussetzen. Es ging einfach nicht mehr. Mit Herzbeschwerden, ständigen Kopfschmerzen und einer tiefen Niedergeschlagenheit ging ich zum Arzt. Danach versuchte ich, zu Hause zur Ruhe zu kommen, aber es gelang mir einfach nicht. Meine Frau schirmte mich gegenüber alle Telefonanrufe und Anfragen ab. Doch ich konnte mich einfach nicht entspannen. Die Bundesleitung sandte einen Bruder zu mir ins Haus, der sich mit Depressionen und seelischen Angstzuständen auskannte. Aber ich verschloss ihm die Tür. Ja, so kann's gehen. So kann's einem Christen gehen. So kann's einem Christen in leitender Funktion in Gemeinde und Mission gehen. Aber nun weiter. Versuchung verursacht Druck. Nicht selten erwischt die Versuchung uns Männer auf sexuellem Gebiet. Und da liefert das Internetfreihaus alles Erdenkliche für unsere ungebändigte Fantasie. Sünde, wenn wir der Versuchung nachgeben, bringt Druck. Ein Bäcker, der in sowas wie einer Brotfabrik arbeitete, dort zuständig war, dass die gebrauchten Zitaten, also dass über sie Buch geführt wurde, bekannte mir einmal, dass er täglich bewusst Falsches eintrug, damit es am Tagesschluss stimmte. Andere verließen sich drauf. Freudlos, entmutigt, fast zynisch gab er zu, ich lüge jeden Tag. In seiner Notlage hoffte er wohl von mir, dem Prediger, Absolution. Etwa, schade du, aber wahrscheinlich gibt's keinen Weg drumherum. Diese Erleichterung konnte ich nicht bieten. Ein Handelsvertreter bekannte mir Ähnliches wie jener Bäcker. Beim Verkauf von großen Maschinen bot er reizvolle Lieferungskonditionen an, wohl wissend, dass seine Firma die nie einhalten könnte. Aber bis der so gewonnene Kunde dahinter kam, gab's kein Aussteigen mehr ohne große Verluste. Sowohl der Bäcker als auch der Vertreter suchten mich, getrennt natürlich, nach einer Predigt auf, weil sie mit dem Druck aus eigenem Fehlverhalten nicht fertig wurden. Beliebig fast könnten weitere Beispiele von erlebtem Druck hier angeführt werden. Ich kann nicht ehrlichen Herzens von unserem Druck reden, ohne, wie es heute Morgen schon angeklungen ist, Unterdrückte zu erwähnen. Wie muss das sein, wenn sich einer im eigenen Land nicht mehr sicher weiß, alles stehen und liegen lässt und flieht? So einer würde wahrscheinlich mit Handkuss meinen Druck gegen seinen austauschen, wenn er könnte. In gewisser Hinsicht leiden wir hier zu Lande auf hohem Niveau. Und wenn ein schier nicht endender Strom solcher ins Land kommt, steigt der Druckpegel für viele. Als Kanadier ziehe ich den Hut vor Deutschland und traue mir aus der nicht betroffenen Ferne nicht zu, über alles für und wider in der eben genannten Thematik Urteile zu fällen. Auch darf ich den Druck auf Christen weltweit nicht unerwähnt lassen. Auch darüber kommt ein Seminar heute. Mehr als 100 Millionen Christen leben in Ländern, in denen ihr Menschenrecht auf Religionsfreiheit nicht geachtet wird. In 35 der 50 Ländern des Weltverfolgungsindex ist der islamische Extremismus die Haupttriebkraft für die Verfolgung von Christen. So von Open Doors und vom Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundeshaus, Volker Kauder. Das Thema für diesen Männertag ist sehr passend gewählt worden. Aber nun ist es höchste Zeit, dass wir die Bibel zu unserem Thema aufschlagen. Heute Morgen werden wir nicht so sehr Wegweisung für den Umgang mit Druck suchen. Dafür musst du heute Nachmittag wiederkommen. Eher wollen wir merken, dass Menschen von damals, Gläubige wie wir, Druck zu Genüge kannten. Wenn die Zeitzeugen von damals heute hier auf die Bühne kommen würden und aus ihrem Alltag berichten, würde es hier in der Halle wahrscheinlich ziemlich leise werden. Lassen wir mal gerade 7 Glaubensbrüder nacheinander hier auftreten. Beginnen wir mit dem Propheten Daniel. Der würde vielleicht von Druck am Arbeitsplatz berichten. Mobbing besonderer Art. Übrigens, ich werde jetzt gerade bitten, dass die Regie einige Bibeltexte hier einführt. Es ist nicht eine regelrechte PowerPoint-Präsentation, aber wenn ich jetzt ziemlich schnell einige Texte durchgehe, kann es sein, dass einige das gern mitgeschrieben hätten, wo das steht, um das zu Hause anzugucken. Also es wird lediglich hier eine kümmerliche Liste von den Texten stehen, die ich jetzt streife in dieser Predigt. Und vielleicht können wir sie ein paar Minuten anlassen, dass Leute, die mitschreiben wollen, können, und schalten sie noch einmal später ein, damit wir das sehen können. Wir waren bei Daniel. Zeitlebens ein hochrangiger, langjähriger Politiker, Staatsmann. Er war nicht im sogenannten vollzeitigen Dienst als Missionar oder Prophet oder Priester oder Prediger, sondern er ging im Nadelstreifenanzug, wahrscheinlich mit Aktentasche zur Arbeit morgens. Er war an der Spitze oder nah an der Spitze des babylonischen Weltreiches und dann im medopersischen Weltreich. Wenn wir einen Vergleich suchen für ihn heute, seinen Arbeitsplatz, dann würde man wahrscheinlich nicht nach Ottawa, Kanada gehen, auch mit Verlaub nicht nach Berlin, sondern da müsste man wahrscheinlich schon von Washington oder Moskau oder Beijing sprechen. Als er schon alt war, da hat er Neid und Anfeindung auf dem Arbeitsplatz erlebt. Ihm wurde von seinen Kollegen eine Falle gestellt, die ihn bald nicht nur den Job, sondern auch das Leben gekostet hätte. Man spionierte ihn zunächst auf dem Arbeitsplatz nach, fand nichts, was man ihm ankreiden könnte. In allen Lebensbereichen, er ist schon das ganze Leben dabei gewesen, und da war nichts zu finden. Der Mann ließ sich nicht zu Schulden kommen, da wo er arbeitet. Er hat seinen Job ernst genommen und gut gemacht. So schaute man ihm beim Beten zu Hause nach. Und das durfte er nicht eigentlich in der Gesellschaft, in der er lebte, damals nicht. Und bald hätte es ihn das Leben gekostet. Wenn das nicht Druck ist, oder mit dem Sprung zum Neuen Testament, zum Apostel Paulus, der hatte in einer bestimmten Lebenssituation doppeltes Pech. Er erkrankte. Scheint eine schwierige Sache gewesen zu sein. Wenn ich es richtig recherchiert habe, hätte das ihm beruflich auch sehr viel gekostet, diese Krankheit. Und er tut, was jeder Christ tut, er geht zum Herrn im Gebet. Was passiert, wenn der große Apostel Paulus betet? In diesem Fall nichts. 3-mal betete er. Wahrscheinlich eine körperliche Krankheit. Er hat Leute in seinen Veranstaltungen geheilt. Einer ist mal eingeschlafen bei ihm in einer langen Predigt, hat zu lange gepredigt, ist auf dem Fenster gefallen, war tot. Und den hat er zum Leben wieder auferweckt durch die Kraft Christi. Und dieser bevollmächtigte Mann betet und betet und betet, dass der Dorn fürs Fleisch ihm genommen wird. Aber der bleibt. Wie die Sache zu Ende geht, na, da müsst ihr heute Nachmittag kommen. Oder Josef, Versuchung, der junge, ledige, gut aussehende Josef. Täglich bei der Arbeit versuchte die Frau seines Chefs, ihn sexuell zu verführen. Dass er instinktiv, dieser gläubige Gottesmann, so will ich mal sagen, davon zurückschreckte, kann ich gut verstehen, zunächst. Aber wenn dann abends er das durch die Gedanken gehen ließ, er war ja wahrscheinlich ein kerngesunder, vielleicht noch lediger Mann, wenn das nicht Versuchung wäre, und dann am nächsten Tag wieder, oder am nächsten Tag wieder, immer, so ging es weiter. Und eines Tages ist die ideale Situation da, die zwei sind alleine. Wenn das nicht Druck ist, Druck am Arbeitsplatz, aber Josef bleibt standhaft. Aber jetzt kommt's. Wie belohnt Gott seinen Diener dafür, dass er in der Versuchung standhaft blieb? Er lässt ihn ins Gefängnis gehen. Der Ehemann dieser Frau kriegt eine andere Version von der Geschichte mit. Anscheinend soll Daniel versucht haben, sie zu vergewaltigen. Er wird verurteilt und landet im Gefängnis. Ja, das habe ich davon, dass ich mich an die Lebensweise, die Gott uns mitgegeben hat, halte. Da gelingt mir aber auch nichts, wenn das nicht Druck ist. Und schon davor, als er noch Teenager war wohl, haben seine eigenen Brüder ihn als Sklave ins Ausland verkauft. Und fast hätten sie ihn noch getötet davor. Nicht einfach. Kommen wir zu Jeremia, der mich seit über 50 Jahren begleitet. Ich habe den Text, glaube ich, über 50 Mal unterrichtet, dieses große Buch, Gottesmann, der sich nichts zu Schulden kommen ließ, aber der ständig Widerstand ausgesetzt war. Und er geriet darüber, wenn ich jetzt an Peter Strauss' Bericht erinnere, in sowas wie Depression. Lest das mal nach in Jeremia 15 und 20. Das ist ein paar Mal gekommen, wie schlimm es war und wie er damit umging. Ich bin mir nicht sicher, wer der Mann ist, von dem ich jetzt reden werde. Ich nenne ihn nur mal den Psalmisten und denke an Psalm 42 und 43. Dieser Mann, oben im Lande, im Norden des Landes weilend wahrscheinlich, sieht sich oder wähnt sich von Gott im Stich gelassen. Abgeschnitten von der Gemeinschaft. Ich weiß nicht, was die Umstände waren. Aber ringsherum sagen Leute, wo ist nun dein Gott? Wenn das nicht Druck ist, wenn nicht glaubende Menschen den Christen wahrnehmen, wie er in der Patsche sitzt und dann spotten über ihn. Jetzt zeig doch mal, wo ist dein Gott? Oder ich denke an Josef, der Mann von Maria. Welche Phase das war, ihre Beziehung, seine Braut, seine Verlobte, seine Verheiratete. Verlobung war damals sehr verbindlich und da musste man sich scheiden lassen, wenn man eine Verlobung abbrechen wollte. Er merkt eines Tages, dass Maria schwanger ist. Bei manchen Verlobten, wenn das vorkommt, dann müssen Sie sich wahrscheinlich sehr schuldig fühlen, beide immer noch. Aber Josef weiß, dass das Kind nicht von ihm ist. Wie kann man sowas wissen? Wohl, weil sie nicht geschlechtlich zusammengekommen waren. Und diese beiden gottesfürchtige Leute, dieser junge gottesfürchtige Mann, der muss nun damit leben, dass wahrscheinlich ein anderer Mann bei gewesen ist, dass Maria ihm was verschwiegen hat. Ich kann mir kaum einen größeren Druck vorstellen, als das, womit er jetzt gedanklich spielte und überlegte, sich heimlich von seiner Frau zu trennen. Die Geschichte geht anders aus und wahrscheinlich kennst du schon, wie die ausging. Ich will mal sagen, wenn je irgendeiner es nötig hatte, eine Vision vom Himmel zu bekommen, dann er. Länger aufhalten wollte ich mich mit einem meiner besten Freunde aus dem Alten Testament, und das ist der Elia. Das länger wird jetzt 10 Minuten sein, wie es geworden ist, aber mal sehen, was sich dort sagen lässt von diesem guten Mann Elia im 1. Könige 19. Den erwischen wir heute Nachmittag noch einmal. Die vielleicht größte Krise zur Zeit der Monarchie Israels kam während seiner Zeit. Der König hatte eine Ausländerin geheiratet. Nun, das ist nicht so schlimm, aber sie war eine Baal-Anbeterin. Und sie, die Isabel, hat quasi die Baal-Anbetung zur Nationalreligion in Israel gemacht. Plötzlich galten Gottes Propheten im eigenen Land als Staatsfeinde. Die Königin ließ sie umbringen. Der Baaldienst, diese andere Religion, war schrecklich. Ich nenne 2 Beispiele, die ich nicht groß ausführen kann. Aber zu der Religion erzählte, dass wenn man zum Tempel ging, um dort anzubeten, dann hat man Geschlechtsverkehr mit einer kultischen Prostituierte an heilige Stätte gehabt. Diese Verbindung mit der Heiligen sollte dann in irgendeinen Dominoeffekt Segen bringen auf die eigene Familie und die Herden und die Felder und so weiter. Stell dir vor, zum Gottesdienst zu gehen mit solchen Absichten und ihn in der Weise zu erleben. Aber noch schlimmer, wenn man dann richtig in Not geriet und unbedingt von seinem Gott Hilfe brauchte, dann hat man das eigene Kind geopfert. Ein brennender Ofen in der Form eines Menschengestalts. Du kannst im Internet suchen, wenn du hier einiges finden willst. Bilder, Abbildungen von Öfen mit ausgestreckten Armen, heiß gemacht. Und dann haben die Eltern ihr lebendes Kind auf die Arme dieses Ofens gelegt und so getötet. Ich kann das kaum aussprechen, wie schlimm das damals war. Und diese Religion drohte nun in Israel nicht nur Fuß zu fassen, sondern die Überhand zu nehmen, und eigentliche Gottesmänner, einschließlich Elia, lebten in Lebensgefahr. Und dann nimmt es Elia mit diesen Baal-Propheten auf. Es kommt zum Showdown auf dem Berg Karmel. Und dort lässt Gott Feuer vom Himmel fallen und es wird der ganzen Menschenmenge deutlich, wer hier eigentlich Gott ist. Und die Menge ruft, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Und es sieht nach Sieg aus. Und als die Isabel davon hörte, da sagt sie, die Götter tun mir dies und das, wenn ich den Elia nicht innerhalb von 24 Stunden einen Kopf kürzer mache. Hat sich nichts geändert. Und dann packt ihn die Angst. Mich wahrscheinlich auch, wenn ich wüsste, was mir blüht. Und er macht sich auf und davon, läuft davon, legt sich im Negev unterm Günsterstrauch, dreht die Zehe himmelwärts und bittet, Herr, lass mich sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Druck. Der Text lässt uns vielleicht ein bisschen herausfinden, warum es diesem glaubensstarken Mann, der noch gestern gerade eigenhändig auftrat gegen 450 Gegner, Baals, Propheten, und jetzt, wo diese Frau diese Drohung ausspricht, macht er sich auf und davon. Ich könnte mir vorstellen, dass seine körperliche und seelische Ermüdung dazu beitrugen, dass er diesem Druck so nachgab. Das ist ein harter Glaubenskampf gewesen dort auf dem Karmel. Ich finde schon ziemlich starken Druck, wenn ich 600 mir wohlgesinnten Männern was sagen soll. Aber wie wird es dort gewesen sein, in diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis? Und dann, als die alle essen gingen am Abend, da steigt er nochmal weiter auf den Berg und beginnt zu beten und betet und betet und betet. Dieses Beten ist harte Arbeit. Und dann rennt er nach Hause vor dem König her, 20 Kilometer. Du, wann bist du das letzte Mal 20 Kilometer gelaufen? Also wenn man diese Dinge summiert, dann sieht man schon einen ziemlich ladierten Propheten. Vielleicht war diese körperliche und seelische Überanstrengung mit ein Grund, weshalb er bald alles aufgegeben hatte. Und dann erlebte er einen plötzlichen Gesinnungswandel, dass er in Lebensgefahr stand. Das war nichts Neues. Der Ahab hat ihn schon längst lange töten wollen. Und er lebte einfach mit in dieser Situation. Und jetzt sagt die Königin, du, ich töte dich. Und plötzlich ist alles weg. Es erinnert mich ein bisschen an Petrus, wie als Jesus den Jüngern entgegenkam, dort auf dem See Genezareth, und Petrus aus dem Kahn stieg und anfing, übers Wasser zu laufen, zu Jesus hin. Dann heißt es in Matthäus 14, er schaute auf den Wind und die Wellen und begann zu sinken. Wenn wir unsere Augen auf die Umstände lenken, wenn sie unseren Blickfeld bestimmen, dann kommt es oft zu sowas. Dann lassen wir uns deprimieren und uns geht es so wie Elia hier. Ich denke, er stand unter Erfolgsdruck. Am Vortag noch hatte das ganze Volk gejubelt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Aber jetzt ist alles anscheinend beim Alten geblieben. Die Königin will ihn umbringen. Das war ein Wunder, Feuer vom Himmel. Aber Wunder bewirken nicht immer Bekehrungen. Denken wir an Jesus selber, wie er gepredigt hat, wie er Wunder über Wunder getan hat. Und doch haben die Seinen ihn abgelehnt. Und die führende religiöse Schicht hat gesagt, der muss weg. Die Geschichte kennen wir. Vielleicht war er von sich selber enttäuscht, dieser Elia. Dort unter dem Ginsterstrauch im Negev sagt er, ich bin nicht besser als meine Väter. Du, das ist was. Wenn man merkt, im eigenen Leben stimmt's nicht. Man hat viel auf andere geschimpft und dann merkt man plötzlich, man entspricht nicht den Maßstäben, die man selber gesetzt hat. Oder er ist von anderen enttäuscht worden. Er sagt zweimal in dem Text, den ersten Königen, den wir jetzt nicht gelesen haben, ich allein bin übrig geblieben, sagt er. Irgendwie hat er die anderen Gläubigen ganz aus den Augen verloren. Da waren welche da. Und da liegt er unterm Baum. Ja, da lassen wir ihn vielleicht da für heute Morgen. Da könnte man vielleicht sagen, schade, aus dem hätte noch was Richtiges werden können. Aber jetzt muss sich wohl Gott einen anderen suchen. Er ist dem Druck unterlegen. Aber so geht die Geschichte nicht weiter. Der wird wieder aufstehen und seinen Dienst machen. Und wie es dazu kam, das sparen wir uns für heute Nachmittag auf. Ich werde jetzt meinen Schluss weglassen, aber einen Satz will ich nicht weglassen. Und das ist dieser. Es gibt gute Nachricht. Da kommen wir am Nachmittag hin. Was wir heute Morgen erlebt haben, ist nur, dass 7 Leute, die wir namentlich kannten, vielleicht auch besser, alles aus der Bibel, die sind vorbeigekommen, haben den Arm um die Schulter gelegt, haben gesagt, Kerl, ich verstehe dich. Ich verstehe dich in deiner Drucksituation. So dass, wenn wir jetzt die nochmal hören heute Mittag, wie sie zu uns reden oder wie über sie zu uns gesprochen wird, dann werden wir merken, dies sind Antworten fürs reale Leben. Hier hat man etwas, was man packen kann. Und wenn der Druck steigt, heißt es nicht Ende, sondern Gott hat Wege, uns da zu helfen, steigenden Druck zu ertragen, manchmal auch den Druck zu mindern. Amen.